geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das kann man in Matthäus 16,15 im Neuen Testament der Bibel lesen. Man kann darin durchaus einen direkten Aufruf Jesu zur Mission sehen. Mission allerdings klingt in unseren Ohren heutzutage für viele irgendwie nach Zwang und Aufdrängung und nach etwas, das man doch nicht wirklich praktizieren sollte. Aus München heißt sie jetzt Leon Bichler zum Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol willkommen unter dem Titel »Bekannten den Glauben schmackhaft machen«. Welche Schwierigkeiten es bei diesem Versuch geben kann und wie man sie auch meistern kann, das wird in der folgenden Sendung ebenso erläutert wie die Antwort auf die Frage, welche Chancen sich auftun können, wenn man missionarisch wirkt und welche Voraussetzungen man dabei bedenken sollte. Und dazu habe ich heute einen wahren Fachmann in der Sendung, nämlich den Beauftragten für Glaubenskurse und Evangelisierung in der Erzdiözese Freiburg, Herrn Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer. Und damit heiße ich Sie, lieber Pfarrer Dr. Schäffer, ganz herzlich willkommen auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Hallo.
Ja, vielen Dank.
Pfarrer Dr. Schäffer, welche Schwierigkeiten kann es denn geben, wenn man im eigenen Bekanntenkreis heutzutage gerne dem Aufruf Christi entsprechen und missionarisch wirken will? Und was kann man gegen die Schwierigkeiten denn tun?
Ja, so Schwierigkeiten gibt es ganz unterschiedlicher Art. Also ich denke, der Hauptschwierigkeit ist das heutige generelle Desinteresse an Religion. Das beobachtet man überall. Und es ist ja bei uns so, dass es wenig so aggressive Atheisten gibt, wie man sie beispielsweise in England viel ausgeprägter findet, sondern eher einfach ein Desinteresse. Das ist fast schwieriger zu durchbrechen als ein dezidierter Atheismus, weil mit denen kann man wenigstens noch diskutieren, sich auseinandersetzen. Aber dieses Desinteresse, das ist ganz schwierig zu durchbrechen. Woher das kommt, gut, da könnte man jetzt lange Vorträge dazu sagen. Ich nenne es bloß ein paar Stichworte. Also zum Teil hat es wirklich auch kulturgeschichtliche Gründe, dass Religion in unserer Gesellschaft einfach an den Rand gerutscht ist durch die Folgen von Aufklärung und Säkularisierung. Aber dann auch durch, also zum Beispiel die Entfremdung von der Natur, dass nur wenige Menschen heute noch auch beruflich mit der Natur zu tun haben. Also wer mit der Natur zu tun hat, hat einen leichteren Zugang zu Gott. Während wir heute eigentlich nur noch mit einer menschengemachten Welt zu tun haben, wo der Zugang zu Gott einfach schwieriger ist. Oder auch so Faktoren wie das naturwissenschaftliche Weltbild, wo man natürlich sehen muss, es ist eher so die popularisierte Version, dass man der Meinung ist, ja, mit Naturwissenschaft und Technik, da können wir alles erklären und alles beherrschen, Religion braucht es nicht mehr. Die seriösen Naturwissenschaftler selber sehen das inzwischen zum Teil ganz anders, weil sie sich dessen bewusst sind, dass das eine methodische Selbstbeschränkung der Naturwissenschaften ist. Und kurzerhand zu behaupten, naja, jenseits dessen, was wir erforschen können, gibt es nichts, ist eigentlich eine kühne Behauptung. Das wird den Naturwissenschaftlern zunehmend bewusst, aber im allgemeinen Bewusstsein ist es noch sehr drin. Aber vielleicht der Hauptfaktor ist derzeit die Wohlstandsgesellschaft, wo man einfach angenehm leben kann, über lange Zeit hinweg, ohne größere Probleme oder Brüche. Und so das Gefühl hat, man braucht keinen Glauben, man braucht keine Religion. Es ist ja so dieses geflügelte Wort geprägt worden, ich glaube nichts und mir fehlt nichts. Und es ist tatsächlich die Denkweise vieler. Man denkt auch nicht mehr nach über das Leben. Deswegen karikiere ich dann gerne mal diesen Spruch und sage, ich denke nichts und mir fehlt auch nichts. Das ist die Einstellung vieler Leute. Und das verschärft sich eher noch. Also ich erinnere mich jetzt, vor wenigen Tagen hat der Wissenschaftsjournalist Harald Lech in einer Sendung mal gesagt, es fehlt unserer Gesellschaft auch die kreativen Denkpausen. Selbst die unbeschäftigten Minuten werden noch zugegleichtert, indem man dann schnell aufs Smartphone guckt und seine E-Mails oder seine WhatsApps checkt. Und man kommt überhaupt nicht mehr zum Nachdenken. Also das ist vielleicht die Hauptschwierigkeit heute. Und das zu durchbrechen ist natürlich ganz schwierig. Vielleicht muss man einfach auch sehen, dass Menschen nicht zu jeder Zeit empfänglich sind, auf den Glauben hin angesprochen zu werden. Sie empfinden es dann eigentlich nur als Belästigung. Und dann natürlich im persönlichen Umfeld, grundsätzlich sehe ich da viele Chancen, aber es gibt noch einmal eine eigene Schwelle, weil man von denen, die man gut kennt, zu gut kennt, nicht so leicht etwas annimmt. Der Prophet gilt nichts in seiner Vaterstadt, ist ein alter Spruch. Und auch da ist es immer entscheidend, die richtigen Momente zu erwischen, wo jemand auch wirklich auf die Suche geht und Fragen stellt. Dann kann es auch ein Vorteil sein, dass man jemanden kennt und vielleicht von ihm auch schon irgendwie als vertrauenswürdige Person wahrgenommen wird. Also damit wären wir dann eigentlich auch schon etwas bei den Chancen. Also das wäre das, was ich so zu den Schwierigkeiten zu sagen hätte.
Da will ich gern nochmal nachhaken. Also Sie sagten zum Beispiel, eine große Schwierigkeit sei das allgemeine Desinteresse an Religion, das auch dadurch zustande käme, dass man eben zu wenig in der Natur sei oder dass man zu wenig mit der Natur zu tun habe, die ja sozusagen auch auf Gott verweist, weil sie von ihm geschaffen ist, zumindest indirekt auf ihn verweist, so wie ich sie verstehe. Aber dann sagen Sie auch, dass das Weltbild der Naturwissenschaftler wiederum gegen den Glauben auch ist, also das Weltbild der Menschen, die sich sehr viel mit der Natur beschäftigen.
Ja, also das ist natürlich jetzt nicht dasselbe. Umgang mit der Natur, Leben mit der Natur, wenn man das etwa als Landwirt oder als Förster tut, oder wenn man die Natur erlebt, wenn man auch nur mal eine Wanderung unternimmt. Also ich meine, dass man im Wald gut beten kann, ist sicher eine Binsenweisheit. Es sollte keine Ausrede sein, sonntags in die Kirche zu gehen. Aber ich kann auch gut im Wald beten, weil das Erleben der Natur, wie Sie sagten, auf den Schöpfer hinweist. Aber der Umgang der Naturwissenschaften mit der Natur ist natürlich etwas völlig anderes als das unmittelbare Erleben der Natur. Das ist methodisch. Das ist begrenzt auf das, was man zählen, wiegen, messen und so weiter kann, was man nachher in mathematische Formeln fassen kann, was im Experiment jederzeit wiederholt werden kann. Und da fallen natürlich alle die Phänomene aus, die zum einen mal etwas mit Bedeutungen zu tun haben. Bedeutungen spielen für Naturwissenschaften überhaupt keine Rolle, sondern nur Fakten. Und zum anderen alles, was sich nicht in Gesetze fassen lässt, nämlich Spontanereignisse, woraus ja das menschliche Leben zum größten Teil besteht. Also deswegen menschliches Verhalten vorausberechnen, das gelingt nach wie vor eigentlich nicht, weil es sich dieser Methodik einfach gar nicht unterwirft. Also da muss man unterscheiden. Also Erleben der Natur und wissenschaftlicher Umgang mit der Natur sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Also würden Sie sagen, dass auch gerade das subjektive Moment für den Glauben und auch für die Mission eine ganz zentrale Rolle spielt, wohingegen das ja eben in der objektivierten Wissenschaft ausgegrenzt wird?
Ja. Also sicher, man kann natürlich selbst aus der Naturwissenschaft Argumente finden, also zum Beispiel das Staunen über die Ordnungen der Natur. Aber damit verlassen wir eigentlich den Bereich der strengen Naturwissenschaft. Wir bewegen uns dann in einen Bereich der Bedeutung. Und das ist etwas, womit sich Naturwissenschaft als Wissenschaft nicht befasst. Die subjektive Seite, also das persönliche Erleben, spielt eine große Rolle. Und ich denke, jeder, der ein bisschen mal schaut, warum bin ich eigentlich gläubig, wird sagen, es sind meine persönlichen Lebenserfahrungen, die das begründen. Es sind nicht wissenschaftliche Argumente. Die kommen vielleicht dazu, die dienen vielleicht als Untermauerung oder auch mal als Argument in Diskussionen. Aber die wahren Motive des Glaubens sind eigentlich eher lebensgeschichtliche Erfahrungen.
Ist das nicht gerade auch eine zentrale Schwierigkeit, wenn ich jetzt meinen Nächsten von, ja, meinem Glauben erzählen will, sie begeistern will und die dann nach rationalen, objektiven Gründen fragen, ich aber nur mit meinen subjektiven eigenen Glaubenserfahrungen aufwarten kann?
Also solange sie nur diskutieren wollen, ist es sicher angebracht, auch objektive, also sagen wir mal philosophische Argumente zu bringen. Nur muss man sich darüber im Klaren sein, damit man selten jemanden bekehren. Also wirkliche Mission, wirkliche Evangelisierung geschieht eigentlich eher dort, wo Menschen auch persönlich auf der Suche sind. Und dafür muss man ein Fingerspitzengefühl entwickeln. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, Menschen sind nicht zu jeder Zeit empfänglich für neue Fragen und damit auch für neue Antworten. Also man kann vielleicht ganz pauschal sagen, wer keine Fragen hat, den interessieren keine Antworten. Der wird es nur als lästig empfinden, wenn ich ihn mit meinem Glaubenszeugnis plagen will. So wird er es nämlich empfinden und er wird es zurückweisen. Sondern man muss die Momente herausspüren, wo Menschen auf die Suche gehen. Das tun sie in unserer Wohlstandsgesellschaft selten. Das ist eine der Hauptschwierigkeiten sicher. Aber der Moment kommt natürlich im Grunde für jeden Menschen irgendwann einmal, wo ihn was zum Nachdenken bringt. Das können positive Ereignisse sein. Also für manche Eltern ist es zum Beispiel die Geburt ihres ersten Kindes, wo sie dann nochmal vor dem Wunder des Lebens stehen und dann auch nach dem Sinn des Lebens fragen. Oft sind es allerdings eher Brüche im Leben, also Todesfälle, Verluste, Trennungen, Arbeitslosigkeit, alles Mögliche, wo, sagen wir mal, dieser gleichmäßige Fluss des Lebens durchbrochen wird und man plötzlich anfängt, sich Fragen an das Leben zu stellen. Und wenn dann jemand da ist, mit dem so jemand, der auf die Suche gegangen ist, reden kann, dann tun sich Chancen auf, ihm den Glauben irgendwie nahezubringen. Und dazu braucht es zum einen schon einmal einen positiven Kontakt, damit der andere mich als irgendwie verlässlichen Gesprächspartner erlebt, dass jemand, den er ernst nimmt, von dem er dann auch etwas annimmt. Und zum anderen muss ich im richtigen Moment eben da sein. Also das heißt, ich muss spüren, wenn in meiner Umgebung jemand Fragen stellt und auf die Suche geht, und dann bereit und fähig sein, darauf einzugehen. Wobei das mich da nicht sofort mit Missionierungsversuchen ins Haus, mit der Tür ins Haus fallen würde, sondern immer erst einmal lange zuhören. Also das ist auch meine Gewohnheit in der Einzelseelsorge. Immer erst mal lange zuhören, verstehen, was im anderen vorgeht. Und erst dann kann ich auch etwas dazu sagen.
Sie sprachen davon, dass man mit philosophischen Diskussionen wohl selten jemanden bekehren würde. Gerade das Wort bekehren scheint mir auch ein Hinweis auf eine häufige Schwierigkeit in der Missionsarbeit, nämlich so die geschichtlich negative Verbindung mit dem Wort bekehren, auch mit den Bekehrungsversuchen des christlichen Kolonialismus in der Vergangenheit.
Ja gut, das ist ein Problem der klassischen Missionsländer. Also der Begriff ist natürlich damit belastet und deswegen benutze ich auch lieber das Wort Evangelisierung statt Mission. Das war eine Zeit lang sehr in Mode, auch in der kirchlichen Diskussion, ist im Moment wieder in den Hintergrund getreten, zu Unrecht, weil in Evangelisierung steckt das Wort Evangelium drin. Und Evangelium heißt gute Nachricht. Und Evangelisierung heißt, Menschen mit der guten Nachricht der christlichen Botschaft in Kontakt zu bringen. Und zwar so, dass sie sie tatsächlich auch als gute Nachricht empfinden. Das heißt, als Antwort auf ihre Lebensfragen. Als etwas, was sie aufbaut, was irgendwie vielleicht auch heilend wirkt.
Also hier vielleicht auch ein weiterer Hinweis auf mögliche Schwierigkeiten, nämlich bezüglich der Art, wie man das Evangelium dann auch vermittelt, eben nicht zu moralisch oder mit dem moralischen Zeigefinger, sondern vielleicht ja mit positiven Aspekten akzentuiert, oder?
Ja, also mit dem moralischen Zeigefinger schon gar nicht oder mit irgendwelchen autoritativen Gehabe, sondern also in eine Dialogform. Also ich muss auf das eingehen, was beim anderen vor sich geht, wo seine wirklichen Fragen liegen, und muss darauf mein Zeugnis beziehen. Wobei ich jetzt bewusst das Wort Zeugnis verwende, weil Zeugnis ist ja auch etwas sehr Persönliches. Also das sollte aus der eigenen Erfahrung kommen. Also wenn ich jetzt zu jemandem sagen kann, ja, ich habe eine ähnliche Situation erlebt wie du und ich muss sagen, mir hat da vor allem mein Glaube geholfen. Und wenn ich das dann noch konkretisieren kann, wie er mir geholfen hat, dann kann das der Anfang eines ernsthaften Gespräches über den Glauben sein. Der erste Schritt ist nie, jemanden gleich missionieren oder bekehren zu wollen, sondern im ersten Mal ein Freund und ein Gesprächspartner zu sein. Und daraus kann sich dann mehr entwickeln. Also wenn der andere sich darauf einlässt, wenn er nachfragt, wenn ich mehr erzählen kann von meinem Glauben, dann kann sich daraus ein Prozess entwickeln. Und auch darüber muss man sich, glaube ich, im Klaren sein, dass Mission, wenn man das Wort nochmal verwenden will, immer eine Sache, also erstens des Umgangs mit Einzelnen ist, das ist keine Massenaktion, gerade im persönlichen Umfeld natürlich immer eine Sache des Umgangs mit Einzelnen, und ein längerer Weg, ein Prozess. Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass man Geduld braucht, dass nicht jeder Weg auch zu einem so in dem Sinn vollen Erfolg führt, dass man jemanden zum Beispiel ins kirchliche Leben wieder reinführt. Oft wird man damit zufrieden sein müssen, dass man überhaupt wieder ein Interesse an Religion geweckt hat. Und ja, man braucht Zeit und braucht Geduld dafür.
Sie sprachen auch davon, dass der Wohlstand häufig eine Schwierigkeit ist, überhaupt noch, ja, missionarisch wirksam sein zu können oder eine Schwierigkeit dafür ist, überhaupt noch über die Religion zu sprechen. Was denken Sie, ist denn hier eine Möglichkeit, trotz dieser Schwierigkeit, dass viele eben ein Desinteresse an Gott haben, weil sie ihn scheinbar nicht brauchen, weil es ihnen ja gut geht. Was ist da eine Chance, um trotzdem auch hier mit dieser Schwierigkeit umzugehen?
Also es ist eigentlich nicht der Wohlstand an sich. Mein Wohlstand könnte einem ja auch dankbar gegenüber Gott machen. Aber in der Wohlstandsgesellschaft ist es relativ leicht, über lange Zeit hinweg ohne Gott, ohne Religion zu leben, ohne dass man den Eindruck hat, es fehlt mir etwas. Und es ist schwierig zu durchbrechen. Ich habe dafür kein Rezept. Deswegen empfehle ich den ganz anderen Weg, eher Augen und Ohren offen zu halten, wo Menschen tatsächlich aus irgendwelchen lebensgeschichtlichen Gründen auf die Suche gehen. Ein direktes Durchbrechen ist wahrscheinlich kaum möglich. Man wird nur als lästig empfunden, wenn keine innere Offenheit da ist. Jetzt schauen Sie nur einfach mal an, wie normalerweise Leute die Missionierungsversuche der Zeugen Jehovas erleben. Ich glaube auch nicht, dass die allzu viel Erfolg damit haben. Die kommen meistens im falschen Moment. Also so würde ich Mission eben auch nicht betreiben wollen.
Auch ein sehr interessanter Punkt, dass Sie gerade ansprachen, das Desinteresse an Religion, gerade auch in Zentraleuropa, könne durch Dankbarkeit auch herabgemildert werden. Vielen Dank, Pfarrer Dr. Schäffer, für Ihre ersten Impulse und für die Impulse zur Lösung der verschiedenen Schwierigkeiten, wenn man sich vornimmt, missionarisch im eigenen Bekanntenkreis zu wirken. Gleich sprechen wir darüber, welche Chancen sich auftun, wenn man missionarisch zu wirken beginnt. Bleiben Sie dran. Bekannten den Glauben schmackhaft machen. Unter diesem Motto steht dieser Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und zu diesem Thema bin ich, Leon Bichler aus München, jetzt weiter im Gespräch mit dem Beauftragten für Glaubenskurse und Evangelisierung in der Erzdiözese Freiburg, Herrn Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer. Pfarrer Dr. Schäffer, welche Chancen tun sich denn auf, wenn man im eigenen Bekanntenkreis jetzt anfängt, missionarisch zu wirken?
Ja, also grundsätzlich finde ich es sinnvoll, wenn man schon Glauben irgendwie weitergeben will, das im eigenen Umkreis zu beginnen. Weil es gibt ja eine große Verlegenheit gegenüber dieser Aufgabe, missionarisch Kirche zu sein. Die deutschen Bischöfe haben mit mehreren gemeinsamen Hirtenbriefen dazu aufgefordert. Aber viel passiert ist eigentlich nicht seitdem, weil es einfach eine große Verlegenheit gibt. Wie macht man das überhaupt? Und ich habe jetzt gerade vorhin schon mal im ersten Teil die Art der Zeugen Jehovas angesprochen, die ich eigentlich für eher kontraproduktiv halte. Dann fragt man sich natürlich, sollen wir das so machen? Und das traut man sich schon gar nicht zu. Während im eigenen Umkreis, wo man die Leute ohnehin kennt und regelmäßig mit ihnen zu tun hat, da tut sich ja dann wirklich auch die Chance auf, diese sensiblen Momente wahrzunehmen, von denen ich vorhin gesprochen habe, und dann auch zu sehen, wo ein Mensch mal wirklich ins Nachdenken kommt, wo er wirklich Fragen stellt. Und man kennt sich, und was zunächst einmal eher eine Barriere ist, also wenn man zu vertraut ist, nimmt man nicht so leicht was Neues an, das kann da dann zur Chance werden. Denn wenn jemand mich kennt, weiß, wer ich bin, wie ich denke, wie ich lebe, mich für vertrauenswürdig hält, dann wird er in solchen Situationen von mir auch etwas annehmen oder mir zumindest mal zuhören. Es gibt ein prominentes Beispiel, wie eine ganze Gemeinde durch eine solche Evangelisierung im persönlichen Umfeld gewachsen ist. Das ist die Pfarrei St. Eustorgio in Mailand, die ich vor längerer Zeit mal besucht habe. Die haben das ganz systematisch angepackt und waren viele Leute in der Gemeinde bereit dazu, sich auf so einen Weg einzulassen. Diese Gemeinde ist um hunderte von Mitgliedern buchstäblich gewachsen, einfach durch diese Oikos-Evangelisierung, wie sie das nannten. Also Oikos ist das griechische Wort für Haus. Und Haus ist eben das persönliche Lebensumfeld, also die Familie, die Verwandtschaft, der Bekanntenkreis, die Leute, die ich in der Freizeit treffe, die Leute, die ich durch den Beruf treffe, Arbeitskollegen und so weiter, aber auch zum Beispiel Vereinskameraden und so weiter. Das sind die Kontakte schon da und damit die Chance, eben diese sensiblen Momente dann auch tatsächlich wahrzunehmen. Und ja, wie soll man vorgehen? Also ich habe vorhin schon mal ein bisschen was vorweggenommen eigentlich. Der erste Schritt ist einmal einfach, sich als Gesprächspartner anzubieten. Also wenn man irgendwie merkt, da äußert jemand im Gespräch, dass er sich Fragen stellt an sein Leben, dann gut zuhören, darauf eingehen. Erst einmal nicht so viel sagen, sondern erst mal verstehen lernen, Vertrauen aufbauen. Und dann der nächste Schritt könnte sein, aus der eigenen Erfahrung heraus etwas dazu beitragen. Also die eigene Erfahrung ist da immer das Wirksamste. Hier geht es ja um persönliche Lebensprozesse. Da helfen die allgemeinen Argumente eigentlich nicht so viel, sondern es ist die persönliche Erfahrung, das persönliche Zeugnis, das da weiterhelfen kann. Und dann kann sich ein Weg ergeben. Also ich sage bewusst, er kann sich ergeben, weil manchmal endet es auch irgendwann. Und dann muss man damit zufrieden sein, dass jemand immer wieder ein bisschen Interesse an Religion gewonnen hat. Aber es kann auch sein, dass es wirklich weitergeht, dass dann die Chance sich auftut, zum Beispiel jemanden einzuladen, mitzunehmen irgendwohin. Und ich würde da auch empfehlen, jemanden, der neues Interesse am christlichen Glauben entwickelt, nicht als erstes in den Gottesdienst mitzunehmen, weil die Gottesdienste sind das am schwersten zugängliche. Das wusste man in der alten Kirche. Die alte Kirche hat die Katechumenen, also die Taufbewerber, nicht in die Eucharistiefeier reingelassen, sondern nur in den Wortgottesdienst und in den Unterricht, weil sie wussten, die Sakramente sind das Intimste am Glauben. Das versteht man zuletzt. Also man muss erstmal überhaupt Kontakt mit Christen haben, man muss die christliche Botschaft verstehen, man muss eine Beziehung zu Jesus entwickeln und erst dann kann man die Sakramente verstehen. Deswegen ist es im Grunde besser, jemanden zuerst mal zum Beispiel zu einer religiösen Vortragsveranstaltung mitzunehmen oder vielleicht auch in eine Gesprächsgruppe, wenn die bereit ist, sich dann auf den Suchenden einzustellen. Was Gottesdienste betrifft, also das ist nur so ein Gedanke zwischendurch. Ich frage mich manchmal, ob wir nicht tatsächlich auch Gottesdienste für Suchende bräuchten, die dann bewusst darauf zugeschnitten sind, Menschen, die irgendwie auf der Suche sind, dann niederschwellig einen Zugang zu eröffnen. Also weißt du zum Beispiel von Finnland, da gibt es die sogenannten Thomas-Messen, die gar keine Messen sind im katholischen Sinn, sondern eben Gottesdienste für Suchende und auf Suchende zugeschnitten. Das hat dort ziemlich Furore gemacht. Bei uns hier ist es nie so richtig gelungen. Also ein schrittweiser Weg.
Sie sprachen ja auch bitte davon, dass zum Beispiel die eigenen Erfahrungen hier ganz zentral sein, um dann auch den anderen hier auf einer persönlichen Ebene in Bezug auf den Glauben anzusprechen, dann auch ein missionarisches oder ja ein evangelisierendes Gespräch zu führen. Das scheint aber doch auch manchmal schwierig vor dem Hintergrund, dass viele Christen ja einfach als Christen erzogen wurden, immer schon, und viele, die man dann evangelisieren will vielleicht, einen ganz anderen Hintergrund haben, zum Beispiel das ganze Leben lang als Atheist gelebt haben und dann ja eben man ganz andere Erfahrungen gemacht hat, mit denen der Atheist vielleicht gar nichts anfangen kann. Oder sind das nicht zwei verschiedene Welten?
Also man kann von Erfahrungen erzählen und Lebenserfahrungen, es geht ja darum, erstmal von Lebenserfahrungen auszugehen und dann vielleicht zu bezeugen, wie man zum Beispiel mit Lebenskrisen fertig geworden ist. Also oft sind es ja gerade Lebenskrisen, die Menschen zum Nachdenken bringen, und da ist dann schon eine gemeinsame Basis da. Also natürlich, man muss ein bisschen spüren, wenn jemand schon mal mit dem Wort Gott kaum etwas anzufangen weiß, muss man ein bisschen ihm auch erklären, was heißt Gott für mich und wie gehe ich mit Gott um, was bedeutet Beten für mich und so weiter. Aber ein bisschen kann man vielleicht beruhigen. Also so richtig atheistisch sind die wenigsten Leute bei uns. Sie sind eher religionsvergessen, möchte ich mal sagen. Also die meisten sind irgendwie doch mal auch noch in einem religiösen Kontext aufgewachsen, zumindest im westlichen Deutschland. Ein bisschen anders ist es in den neuen Bundesländern, wo durch den Kommunismus natürlich der Atheismus sozusagen Staatsreligion war und man tatsächlich auch mit Religion auch überhaupt nicht mehr in Berührung kommen konnte. Da ist der Weg sicher oft sehr viel weiter. Aber manchmal gibt es dann auch eine Nullpunktchance, dass jemand plötzlich den Eindruck hat, da lerne ich jetzt etwas völlig Neues kennen, was ich nie kannte, und wird neugierig. Also das ist vielleicht bei uns hier sogar noch eine eigene Schwierigkeit, dass die meisten Leute meinen, sie kennen das Christentum und es hat ihnen nichts zu sagen. Sie haben Abschied davon genommen, eher durch Gleichgültigkeit als durch direkte Ablehnung. Und wenn jetzt jemand anfängt, vom christlichen Glauben zu reden, dann schalten sie die Ohren auf Durchzug, weil sie denken, ach, das kenne ich doch schon alles und das interessiert mich nicht. Also im Grunde genommen müsste man auch eine Erfahrung eines vertieften oder erneuerten Christentums haben, wo man dann auch sagen kann, du meinst, du kennst das Christentum, aber in Wirklichkeit hast du keine Ahnung davon. So wie ich das Evangelium erlebt habe, das ist nochmal was ganz anderes. Und ja, dann kann man davon reden und vielleicht weckt man ein neues Interesse.
Wir sprechen momentan davon, was für Chancen es eben geben kann in der Evangelisierung, im missionarischen Wirken. Dann ist ja eben auch gerade die Chance für den anderen hier zentral, also dass er eben gläubig wird. Aber da scheinen ja dann auch so Fragen ganz zentral in den Mittelpunkt zu rücken, wie eben nach dem Sinn des Glaubens überhaupt oder ob Gottes Existenz überhaupt beweisbar ist. All diese Dinge werfen dann die neue Frage auf, ob das eigentlich eher eine Chance ist, den Zugang zu Gott zu vermitteln oder doch eher eine Schwierigkeit, weil Gott kann man ja nicht beweisen.
Also man kann Gott beweisen, nur was man beweist, ist nicht der Gott des christlichen Glaubens, sondern der Gott der Philosophen. Das ist vielleicht die Hauptschwierigkeit bei allen Argumenten für Gott. Natürlich gibt es viele gute philosophische Argumente für die Existenz Gottes. Nur welchen Gott beweist man da? Einen sehr abstrakten Gott, dessen Existenz man gut bejahen kann, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen fürs eigene Leben hat. Deswegen ist es nicht mein favorisierter Weg. Also ich habe meine theologisch-philosophische Ausbildung gemacht und mich mit all diesen Argumenten auseinandergesetzt. Ich kenne mich da schon aus. Aber für die unmittelbare Evangelisierung ist es eher am Rande bedeutsam. Wenn Leute dann mal anfangen, noch ein bisschen nachzufragen, ja, was gibt's denn da auch für Argumente und wie kann ich das begründen, auch für anderen, dann mag das wieder nützlich sein. Aber für einen eigentlichen Umkehrweg sind eher die persönlichen Erfahrungen und Begegnungen wichtig. Und man muss vielleicht auch wissen, dass es da nicht machbare Elemente gibt. Also es gibt den Faktor der Gnade. Ob ein Mensch tatsächlich dann mal von Gott berührt wird, wenn er anfängt zu suchen, wenn er anfängt, mal einfach versuchsweise zu beten. Es gibt ja dieses prominente Beispiel von Charles de Foucault, der auf der Suche war und dann mit einem Priester diskutieren wollte. Und der Priester hat einfach zu ihm gesagt, nee, ich diskutiere nicht. Gehen Sie in die Messe, empfangen Sie die Kommunion und dann sprechen Sie einfach mit Gott, beten Sie einfach mal. Und es wurde für ihn der Weg zur Umkehr. Also er hat dann auch unter Gnade gemacht, dass er den inneren Kontakt zu Gott fand. Und wenn der mal da ist, braucht man keinen Gottesbeweis mehr, weil man hat einen persönlichen Beweis oder Erweis, eine persönliche Erfahrung. Und dieses Berührtwerden von Gott ist natürlich nicht eigentlich machbar, aber man kann Voraussetzungen dafür schaffen, wo ein Mensch offen wird dafür.
Wir sprechen über die Chancen, die sich aus der Evangelisierung ergeben können. Und dann scheint ja auch nahe zu liegen, über die Wirkungen zu sprechen, über die möglichen, also über die Chancen, die dann der Einzelne, der evangelisierte oder missionierte Mensch für sich daraus haben kann. Was bringt es denn sozusagen dem evangelisierten Menschen, wenn er jetzt auf einmal gläubig ist und davor nicht? Was sind denn die positiven Wirkungen des Glaubens?
Also ich habe die ganze Zeit ja schon eigentlich betont, wenn man über den Glauben spricht, dann so, dass es für den anderen Antwort auf seine Fragen ist. Also das heißt, wenn man so will, der Mehrwert, den er gewinnt, ist zunächst einmal, dass er eine neue Lebensorientierung bekommt, dass er vielleicht auf eine neue Weise lernt, mit seinen Lebensproblemen umzugehen. Das ist das erste Mal, dass er einfach merkt, im Glauben ist eine heilende Kraft drin. Da ist eine Orientierung für mein Leben, da ist vielleicht auch eine persönlichkeitsstärkende, aufbauende Kraft darin. Ich denke, diese Erfahrung ist erst einmal ganz wichtig. Dass einem dann Gott um seiner selbst willen wichtig wird, das wäre ja der eigentliche Reifegrad des Glaubens. Und dass man von daher dann auch irgendwo spürt, ich will auch selber wieder diesen Glauben weitergeben und bezeugen. Das ist wenig programmierbar. Also wie ich gesagt habe, das ist eigentlich ein Ereignis der Gnade. Und wenn man diesen inneren Kontakt zu Gott mal gefunden hat, dann weiß er, was ihm das bedeutet. Ich brauche es ihm nicht mehr erklären.
Pfarrer Dr. Schäffer, also wenn man über die Chancen der Evangelisierung spricht, jetzt besonders auch bisher im Hinblick auf Einzelne, welche Chancen hat denn dann auch die Kirche insgesamt? Gerade wenn man jetzt auch auf die Kirche in Deutschland schaut, wo ja immer mehr Kirchenaustritte sind und wo auch eine gewisse Überalterung der Kirchgänger festzustellen ist. Was sind denn hier die Chancen?
Ja, also es wäre dringend nötig, dass es auch wieder ein neues Wachstum des Glaubens in unserem Land gibt und auch ein Wachstum der Gemeinden, denn im Moment erleben wir nur Zerfall. Es ist leider eine große Verlegenheit da. Also man traut sich auch eigentlich kaum, also sagen wir mal, man traut sich selber kaum zu, dass man anderen Menschen etwas vom Glauben her zu geben hat. Das ist vielleicht eine der noch besonderen Schwierigkeiten. Also sage es ein bisschen persönlich. Ich war 10 Jahre lang im erzbischöflichen Seelsorgeamt in Freiburg tätig. Da war dieses Thema Missionarisch-Kirche sein natürlich auch immer wieder mal Thema. Aber da hat man in den entsprechenden Diskussionsrunden einfach auch diese Verlegenheit gemerkt. Man traut sich nicht dran zu glauben, dass man Menschen tatsächlich etwas zu sagen und zu geben hat. Dann heißt es dann immer, ja, aber Mission muss Dialog sein und wir können auch von den anderen was lernen und so weiter. Das ist ja alles richtig, nur es klang immer ein bisschen wie eine Ausrede, dass man selber eigentlich nichts zu sagen hat. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Problem. Wir trauen uns nicht zu, dass wir etwas zu sagen haben. Aber wenn man diese Schwelle mal überwunden hat, denke ich, sind Chancen da. Und zwar, ja, ich träume ein bisschen davon, dass also gläubige Christen in größerer Anzahl da wach werden und einfach auch sensibel werden für das Suchen und Fragen ihrer Mitmenschen. Stell da gerne eine kleine Rechnung an. Nehmen wir mal an, jeder, der am Sonntag in seiner Gemeinde in seinen Gottesdienst geht, schafft es innerhalb von 10 Jahren, eine einzige Person zu erreichen und wieder ins kirchliche Leben hineinzuführen. Also das ist jetzt wirklich keine so gewaltige Aufgabe. Aber das würde bedeuten, dass in 10 Jahren sich die Gemeinde verdoppelt. Im Moment würde man eher damit rechnen, dass es sich halbiert. Also die katholische Kirche überhaupt, also das gilt für die evangelische Kirche natürlich genauso, ist ein schlafender Riese. Also es ist immer noch ein Riese, aber der Riese schläft. Und wenn dieser schlafende Riese erwacht, könnte er eine enorme Kraft entfalten.
Sie haben davon gesprochen, dass man sich häufig nicht traut, ja, den anderen was vom Glauben mitzuteilen oder man da selbst zu wenig, ja, selbstbewusst ist quasi. Wie kann man das denn ändern? Und ist man einfach zu wenig begeistert? Heißt das, man glaubt selber nicht stark genug, weil anscheinend dieses innere Feuer nicht auf andere überspringt?
Ja, der reine Traditionsglaube hat nicht viel zündende Kraft. Also im Grunde genommen braucht es Wege der Glaubenserneuerung, Glaubensvertiefung, wo Menschen einfach auch das Evangelium neu entdecken. Im Grunde sind wir damit jetzt schon bei den Voraussetzungen für Evangelisierung, weil ich halte das für die elementarste. Dass jemand tatsächlich positive Erfahrungen mit seinem Glauben macht, dass eine gewisse Freude am Glauben erwacht, dass jemand das Evangelium als gute Nachricht auch tatsächlich erlebt hat, das ist im Traditionsglauben weitgehend nicht sehr der Fall, obwohl manchmal werden sich Leute dessen bewusst. Also bei Gesprächsrunden darüber stelle ich gern mal die Frage, überlegen Sie mal, was für Sie an Ihrem Glauben eine gute Nachricht ist. Also was ist das, was Sie trägt, was Sie als positiv empfinden, als hilfreich empfinden. Da kommen dann oft erstaunliche Dinge heraus. Also auch im Traditionsglauben sind oft positive Elemente enthalten. Aber so wirkliche Zündkraft hat eigentlich nur ein vertiefter Glaube, der aus einer Neubegegnung mit dem Evangelium entspringt. Also ich habe das selber in meiner Lebensgeschichte recht deutlich erlebt. Und hatte damals so ein bisschen das Gefühl, das ist zwar der altbekannte katholische Glaube, aber eigentlich lerne ich eine neue Religion kennen. Also in ihrer ganzen Art und Weise, wie das gelebt wurde, erschien mir es fast wie eine neue Religion. Und diesen Neuheitseffekt, den muss man irgendwann mal an sich selber erlebt haben. Und dann ist man fähig, das, wenn es drauf ankommt, jemand anderen auch deutlich zu machen. Also das ist scheinbar die allererste Voraussetzung zu sein, die positiven Erfahrungen mit dem Glauben. Auch zum Beispiel ein Stück seelischer Heilung durch den Glauben, was mir ein sehr wichtiger Punkt dabei ist.
Vielen Dank, Pfarrer Dr. Schäffer. Zu den Voraussetzungen wollen wir gleich noch kommen, nämlich nach einer kleinen Liedpause. Und jetzt lassen wir die vielfältigen Gedanken zu den Chancen, die sich auftun, wenn man beginnt, missionarisch zu wirken, erst einmal kurz sacken. Bekannten den Glauben schmackhaft machen. Dazu sind wir heute mit dem Beauftragten für Glaubenskurse und Evangelisierung in der Erzdiözese Freiburg, Herrn Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, im Gespräch. Nachdem wir bereits über Chancen und Schwierigkeiten beim missionarischen Wirken gesprochen haben, geht's jetzt bei uns weiter, welche Voraussetzungen erfüllt sein sollten, wenn man jetzt selbst missionarisch zu wirken beginnen will. Pfarrer Dr. Schäffer, welche Voraussetzungen sind es denn, die am besten gegeben sein sollten, um im eigenen Bekanntenkreis missionarisch zu wirken? Als erstes haben Sie vor der Liedpause schon kurz eine angeschnitten. Können Sie die noch mal kurz wiederholen und ausführen, bitte?
Ja, also die eigene positive Erfahrung mit dem Glauben, dass das Evangelium im eigenen Sinne des Wortes zur guten Nachricht geworden ist. Also, dass ich davon Antwort auf meine Lebensfragen bekommen habe, dass ich ein Stück seelische Heilung oder auch Persönlichkeitswachstum erlebt habe, dass ich mich getragen weiß dafür, dass ich vielleicht auch in einer Lebenskrise eine Antwort aus dem Glauben gefunden habe, durchgetragen wurde, die Erfahrung von Vergebung gemacht habe und ähnliches mehr. Also diese positiven Erfahrungen sind Voraussetzung dafür, dass man anderen, also ich meine, es ist ein bisschen salopp ausgedrückt, den Glauben schmackhaft machen, aber es drückt doch etwas Wesentliches aus, den Glauben so präsentiert, dass er wirklich auch als Antwort auf die eigenen Lebensfragen empfunden wird. Und das sollte irgendwie auch an der eigenen Lebensweise deutlich werden können. Also ich habe es ein paar Mal gesagt, Glaubenszeugnis wird dann am ehesten gehört, wenn ich für andere auch als eine vertrauenswürdige Persönlichkeit wirke. Also bekannt ist ja der Spruch von dem ja eigentlich atheistischen Philosophen Friedrich Nietzsche, die Christen müssten viel erlöster aussehen. Also Frage an sich selber, sehe ich erlöst aus oder mache ich einen erlösten Eindruck? Lebe ich so, dass man den Eindruck hat, ich bin tatsächlich ein erlöster Mensch? Also da gäbe es natürlich jetzt viele Elemente dafür, zum Beispiel eine positive Lebenseinstellung, weil ich an die Liebe Gottes glaube, Grundvertrauen ins Leben, die Erfahrung von Heilung und von Persönlichkeitswachstum, aber vielleicht auch eine gewisse innere Freiheit, den Versklavungen der Konsumgesellschaft gegenüber, was laufen Leute auch Konsumprestige und so weiter hinterher und werden zu Sklaven, ohne das Recht zu merken. Also wenn man da eine gewisse innere Freiheit an den Tag legen kann, aber vielleicht auch eine ganz klare ethische Linie, dass man sagt, also ich habe klare Maßstäbe für mein Leben, an die ich mich dann eben auch halte. Das kann durchaus ja dann auch achten. Also das so eine allgemeine menschliche Reife, möchte ich mal sagen, ist sicher eine der ganz wichtigen Voraussetzungen. Das andere sind mehr praktische Voraussetzungen. Also zum Beispiel braucht eine gewisse Sprachfähigkeit. Das ist etwas, was man eigentlich nie gelernt hat. Ich selber habe es eigentlich gelernt durch den persönlichen Austausch in Glaubensgruppen. Dort geschieht es ohne Druck, also da muss ich jetzt niemandem was beweisen, sondern es geht eigentlich nur darum, Leben und Glauben miteinander zu teilen, den anderen zu erzählen, was so in meinem Leben so abgeht und auch was ich mit Gott, was ich vom Glauben her erlebe. Und das ist am Anfang auch schwierig, als ich das zum ersten Mal erlebt habe. Dann habe ich das als Seelenstriptease bezeichnet und kam mir etwas befremdlich vor. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, das ist etwas Kostbares. Und dann kamen die Religionspädagogen und sprachen von einer narrativen Theologie, also einer erzählenden Theologie. Und dann habe ich begriffen, ja, halte mal, das ist ja genau das, was ich da gefunden habe. Aus der eigenen Erfahrung des Glaubens reden zu können. Und eben nicht mit Katechismusformeln, also nichts gegen den Katechismus. Aber wenn ich mit jemandem über seine Lebensfragen rede, taugen Katechismusantworten eigentlich sehr wenig. Die sind zu allgemein, die sind auch zu formell, sondern da braucht es was Persönliches. Da muss ich das auf eine persönliche Weise formulieren können. Es muss sichtbar werden, dass meine eigene Erfahrung dahinter steht. Nur dann wird es auch angenommen und nur dann berührt es den anderen auch und trifft auch seine Fragen. Diese Sprachfähigkeit des Glaubens, wie gesagt, ich habe sie in Glaubensgruppen eingeübt und bis heute sehe ich das eigentlich als fast den einzigen Weg dazu an. Also irgendwo müsste man in einer christlichen Glaubensgemeinschaft drin sein, wo Austausch über Leben und Glauben passiert.
Sie sprachen auch davon, dass es ja eine zentrale Voraussetzung sei, den Glauben anderen weiterzugeben, dass man eben selbst was davon erlebt hat und beispielsweise selbst Vergebung erfahren hat. Aber dann fragt sich ja heute vermutlich auch bei vielen Menschen, Vergebung wovon? Also dann müsste man ja schuldig sein oder Schuld auf sich geladen haben. Viele können aber mit dem Schuldbegriff gar nichts mehr anfangen, es sei denn vielleicht noch im Strafrecht. Aber oft fühlen sich Leute heute weder schlecht noch schuldig. weil sie sich selber einfach auch als gut ansehen und die meisten Situationen irgendwie vor sich selbst und dann auch vor anderen rechtfertigen. Wie kann man solche Leute einladen, Vergebung zu erfahren, Vergebung zu suchen überhaupt?
Also das ist vielleicht auch nicht der erste Punkt. Ich habe das ja auch nur als einen Punkt unter vielen genannt, aber ich habe in persönlichen Gesprächen doch auch mitgekriegt von Leuten, für die genauso diese Erfahrung angesichts einer verfahrenen Situation zu spüren, Jesus nimmt mich neu an, ich erfahre gewissermaßen die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes, ich erlebe das einfach, eine sehr erschütternde Erfahrung gewesen ist. Und je nachdem, in was für einer Art von Lebenskrise ein Mensch drinsteckt, kann Schuld durchaus eine Rolle spielen. Also das wäre jetzt ein ganz eigenes Thema, der Umgang mit Schuld in unserer Gesellschaft. Es passiert unendlich viel Böses und irgendjemand muss das ja angerichtet haben. Also es zu verleugnen, das heißt, sich was in die Tasche zu lügen, das wird weitgehend getan, Unschuldswahn, das ist mal jemand genannt, aber es ist eine Sackgasse. Aber wie gesagt, das wäre ein ganz eigenes Thema. Also wenn ich noch ein bisschen was zu den Voraussetzungen sagen darf, ich glaube, man braucht auch ein gewisses Einfühlungsvermögen in Menschen. Das kann man auch einüben, gut zuhören zu können, andere verstehen zu können, zu begreifen, was in ihnen vorgeht. Und dann fühlen die sich eben auch verstanden, wenn man entsprechend gut zuhört. Dann hören sie mir auch entsprechend zu, wenn ich dann etwas dazu zu sagen versuche. Und der letzte Punkt, er ist eigentlich der wichtigste, deswegen setze ich ihn gewichtig ans Ende. Das ist die Begleitung mit dem Gebet. Also das habe ich auch aus dieser Gemeinde St. Austorcio in Mailand mitgebracht. Die haben dort praktisch eine Anbetung rund um die Uhr und Leute der Gemeinde sind immer da und sie lassen sich zunächst mal schon mal im Gebet zeigen, zu wem sendet mich Gott. Ich habe das damals an mir selber erlebt. Ich habe mir die Frage dann auch gestellt und ein bisschen auch darum gebetet. Und als erstes fiel mir mein eigener Bruder ein, beziehungsweise mein Neffe, der noch 4 Jahre alt war, noch nicht getauft war. Und mir war klar, ja, das ist der erste Schritt. Ich spreche mal meinen Bruder an wegen der Taufe seines Sohnes. Und habe dann festgestellt, dass ich offene Türen eingerannt habe. Aber von sich hat er nie was gesagt. Ich musste die Initiative ergreifen. Also das kann man ja dann auch erleben. Wenn man wirklich spürt, Gott sendet mich zu einem bestimmten Menschen und ich suche den Kontakt mit ihm. Und plötzlich merke ich, da ist die Offenheit schon da. Ich musste nur das Eis brechen. Und natürlich der weitere Weg, ich sprach ja davon, dass man jemanden auf einem Weg begleiten muss, soll natürlich dann auch immer im Gebet für diesen Menschen begleitet werden. Also es gibt so ein Prinzip, das heißt, sprich nie mit einem Menschen über Gott, ohne vorher mit Gott über diesen Menschen geredet zu haben.
Sie haben vorhin auch schon Glaubenswissen angesprochen, also sprich, es ist eine Voraussetzung, dass man was über den Glauben weiß, aber Sie sagten, so wichtig sei das gar nicht, dass man jetzt hier Katechismusinhalte kennen würde. Ist es denn aber nicht doch sehr wichtig, dass man zum Beispiel diverse Gebete und diverse Grundwissensinhalte doch parat hat, die heutzutage oft fehlen?
Also Erfahrung ist immer wichtiger als Wissen. So wie ich sehe und auch bei meiner Glaubenskursarbeit erlebe, erwacht das Interesse am Glaubenswissen, wenn eine gewisse neue Glaubenserfahrung da ist. Also wenn Leute eine persönlichere Beziehung zu Gott gefunden haben, mehr an die Liebe Gottes glauben, mehr daraus leben können, dann interessiert sie auch, mehr darüber zu wissen. Ich schätze das nicht gering, nur man muss es realistisch einschätzen. Das Wissen um des Wissens willen bleibt unfruchtbar. Also um es mal ein bisschen extrem auszudrücken, ein militanter Atheist weiß meistens sehr gut Bescheid darüber, was die Religionen lehren. Er hat das volle Wissen, aber er lehnt es halt ab. Also insofern, Wissen ist auch zwiespältig. Wissen allein macht keinen Glauben. Aber Glaube sucht natürlich dann auch das Verstehen, das Wissen. Im Mittelalter schon hat man gesagt, fides querens intellectum, der Glaube sucht das Verstehen. Das kommt dann, wenn ein Weg mit Gott begonnen hat. Und dann ist alles auch wertvoll, dann kann man auch einen Katechismus benutzen oder Lehrbücher des Glaubens. Aber ohne diese anfängliche Erfahrung des Neuanfangens im Glauben ist gar kein Interesse daran da.
Sie sprachen auch davon, dass eine Voraussetzung für die Evangelisierung eine religiöse Sprachfähigkeit sei und die sei oft gar nicht so gut verbreitet. Aber wie kann man die denn fördern, sowohl beim Einzelnen als auch jetzt bei vielen in der Pfarrgemeinde?
Durch entsprechende Gesprächsrunden. Also ich habe hier in der eigenen Seelsorgeeinheit mal für ein Jahr ein Experiment gemacht, immer nach der Samstagabend vor Abendmesse noch zu einem Austausch über das Evangelium eingeladen. Es ging ein bisschen so nach der Methode Bibelteilen. Leider war das Interesse daran nicht besonders groß, aber es war groß genug, damit eine Gesprächsrunde zustande kam. Und ich war eigentlich sehr erstaunt, wie schnell die Leute da auch persönliche Dinge erzählt haben. Ganz kostbare Erlebnisse, auch einfache Leute konnten da mitreden, weil da kommt es nicht darauf an, ob ich mich gewählt ausdrücken kann. Es kommt darauf, ob ich irgendwie Erfahrung habe. Wenn ich die habe, kann ich auch darüber reden. Und wenn es mit einfachen Worten ist. Also man kann das einüben, also Gemeinden können Orte anbieten, wo einfach Gespräch über den Glauben stattfindet, da übt man das dann ein. Und da jetzt mal noch ohne den Druck, jetzt irgendjemandem was nahebringen zu müssen, sonst ist es einfach ein Austausch, aber wenn man es da kann, kann man es dann auch zum Beispiel in der Familie, wenn die eigenen Kinder anfangen, kritische Fragen zu stellen.
Bekannten den Glauben schmackhaft machen, das war heute unser Sendungstitel und dazu waren wir mit dem Beauftragten für Glaubenskurse und Evangelisierung in der Erzdiözese Freiburg, Herrn Pfarrer Dr. Wilhelm Schäffer, im Gespräch. Wir sprachen über Chancen und Schwierigkeiten beim missionarischen Wirken und jetzt zuletzt auch über die Voraussetzungen, die erfüllt sein sollten, wenn man jetzt selbst missionarisch zu wirken beginnen will. Vielen Dank, Pfarrer Dr. Schäffer, für Ihre Zeit und Ihre Gedanken zum Thema.
Ja, auch Ihnen vielen Dank. Und allen Zuhörern natürlich.
Auch unseren Hörern von meiner Seite ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören noch. Und wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung gerne als CD kostenfrei bestellen. Und zwar unter der Rufnummer 08328 921 120. Beziehungsweise außerhalb Deutschlands unter 0049 8328 921 120. Auch als Podcast kann die Sendung heruntergeladen werden auf horeb.org und dann beim Grundkurs des Glaubens. Bei Ihnen verabschiedet sich Leon Bichler mit den besten Grüßen und Segenswünschen und mit der Bitte an Pfarrer Dr. Schäffer um die Spendung des priesterlichen Segens zum Abschluss.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.
Nach diesen Impulsen zur Mission bzw. zur Neuevangelisierung laden wir Sie jetzt dazu ein, zusammen mit Radio Horeb als ehrenamtlicher Mitarbeiter missionarisch tätig zu werden. Hören Sie dazu jetzt anhand eines ehrenamtlichen Berichtes eines von vielen möglichen Beispielen, wie Ihr Ehrenamt bei Radio Horeb aussehen könnte.
Ihre Chance am Mikrofon bei uns. Werden auch Sie Moderator bei Radio Horeb im Studio München? Vom Hörer zum ehrenamtlichen Mitarbeiter. Heute Klaus Hoffmann.
Weil ich schon in meiner Jugend in Anführungsstrichen radioaktiv war und Amateurfunk gemacht habe. Und damals durfte man nur Nachrichten übertragen, die wegen ihrer geringen Wichtigkeit nicht würdig waren, öffentliche Fernsprechanlagen in Anspruch zu nehmen. Und heute bin ich froh und stolz darauf, mitwirken zu können, die wichtigste Nachricht der Welt verbreiten zu können, das Evangelium von Jesus Christus. Das ist richtig. Aber es ist auch wesentlich spannender, als ich anfänglich dachte. Man muss immer darauf vertrauen, dass die Technik funktioniert, dass die Leute zur richtigen Zeit da sind. Es ist immer wieder eine spannende Sache und wird nie langweilig. Unbedingt. Gerade so in meinem Alter, wo ich im Ruhestand bin und einiges noch an Herausforderungen und spannenden Tätigkeiten brauche.
Bewerben Sie sich jetzt unter bewerbung@horeb.org mit einem kurzen Lebenslauf.
Ich gehe Ihnen an das Herz, indem ich um Ihr Gebet bitte, um Ihr Mitfühlen, Ihr Mitempfinden. Ich gehe Ihnen an den Geldbeutel, wenn ich um Spenden bitte. Und jetzt geht es um Ihre Füße und Ihre Hände, dass Sie für Radio Horeb tätig werden. Also wir nehmen den ganzen Menschen in Anspruch.
Radio Horeb. Hören und handeln.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.